Vielleicht haben einige von euch es mitbekommen, dass erstaunlicherweise das Schweizer National-Eishockey-Team im WM-Finale steht. Wer hätte das gedacht? Nun, stellt euch vor, ihr würdet einen dieser Spieler kennen. Würdet ihr euch dann schämen, seinen Namen zu nennen? Ich meine, einer, der im WM-Finale steht? Oder stellt euch vor, ihr würdet das Krebsmedikament erfinden, das Krebs heilen kann. Und ihr kennt jemand, der es erfunden hat. Würdet ihr euch schämen, über diese Sache zu reden? Oder wenn jemand ein Leben gerettet hat, sind das Dinge, deren wir uns schämen müssen oder deren wir uns schämen würden? Garantiert nicht. In Römer 1,16 finden wir bekannte und, wenn wir genau hinschauen, herausfordernde Worte, wo Paulus sagt: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der da glaubt. Glaubst du das wirklich, dass dieses Evangelium die Kraft ist, alles, was es braucht, damit jemand errettet wird? Und wie sieht dieses Evangelium denn überhaupt aus? Was macht Evangelium zum Evangelium, zu dieser Kraft, die Menschen errettet, die aus Sünden Heilige macht, die Leben verändert? Nun, heute Morgen will ich euch anhand der Gemeinde zu Thessalonich aufzeigen, welche durchschlagende Kraft, welche lebensverändernde Kraft das Evangelium hat und welche Früchte gedeihen werden, wenn das Evangelium treu und in der Kraft des Geistes verkündigt wird, um dann von Menschen im Glauben, im Gehorsam angenommen zu werden. Das Thema der Predigt lautet, wie bereits angekündigt, die Kraft des Evangeliums. Und der Text, den finden wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 10. Bitte schlagt eure Bibeln auf und lest gemeinsam mit mir. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, unablässig gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Soweit der Text für die heutige Predigt. Und diese Verse, sie lehren, sie machen absolut klar und deutlich, was denn überhaupt zur Verkündigung des Evangeliums gehört, wie das Fundament dieses Evangeliums beschaffen ist und welche Früchte daraus resultieren. Und das sind die drei Punkte für heute Morgen: die Verkündigung des Evangeliums, das Fundament des Evangeliums und dann die Frucht des Evangeliums. Wie eingangs gelesen, erklärt Paulus in Römer 1,16, dass er sich dieses Evangeliums nicht schämt. Wieso sagt er das denn überhaupt? Nun, ich gehe davon aus, dass ihr es genauso gut wisst wie ich. Ihr kennt die Momente, wo wir uns geschämt haben, dieses Evangeliums. Und deshalb erinnert uns Paulus daran, dass es keinen Grund gibt und dass es nicht richtig ist, sich dieses Evangeliums zu schämen. Und genau da beginnt es für dich und für mich. Dieses Evangelium muss raus. Es ist nicht einfach nur gegeben, damit ich errettet bin. Es will gelehrt, es will gelebt werden, es muss verkündigt werden. Du, ich, wir, jedes einzelne Kind Gottes ist dazu berufen, dieses rettende Mittel nicht irgendwo in einem Schrank zu verstecken, sondern auf den Sockel zu stellen. Licht, Salz, man sieht es, man schmeckt es, dazu ist es da, es will verkündigt werden. Und das ist etwas anderes als darüber reden oder drumherum reden. Wenn es in aller Klarheit gelehrt wird und gelebt wird, dann entfaltet das Evangelium seine Kraft. Nun, die Frage stellt sich natürlich, kann ich das? Kann ich das Evangelium verkündigen? Kann ich es erklären? Stell dir vor, dein Nachbar kommt zu dir, der nie etwas hören wollte. Und dann sagt er, nach zig Jahren, du, ich habe nicht viel Zeit, aber ich habe gesehen, dass auf diesen Fisch hinten auf deinem Auto, und ich sehe dich immer morgens, wenn alle pennen am Sonntag, dann stehst du auf und fährst weg. Du bist doch ein Christ. Erklär mir ganz kurz, worum geht's? Bist du bereit? Kannst du ihm das Evangelium erklären? Nun, zur Verkündigung des Evangeliums gehört das Zeugnis des Wortes, wie wir das lesen in 1. Thessalonicher 5. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein. Römer 10,17 lehrt, so kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort. Schämst du dich dieses Evangeliums? Nochmal die Frage. Es ist ja wirklich so, diese Botschaft ist nicht der große Renner. Das war sie nicht, das ist sie nicht und das wird sie nie sein. 1. Korinther 1,18 sagt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Es ist das Dümmste, was es überhaupt gibt. Das Lächerlichste. Du glaubst an Adam und Eva? Ja, das tue ich, weil es hier geschrieben steht. Uns aber, sagt Korinther, uns aber, die wir errettet werden, ist es eben Gottes Kraft. Die Juden, heißt es dann, die wollen Zeichen. Die Griechen wollen Weisheit. Wir aber bringen die Torheit der Predigt. Hand aufs Herz, keiner ist gern ein Tor oder ein Narr. Aber das ist deine und meine Berufung. Wenn wir denn das Evangelium treu verkündigen und uns eben nicht schämen. Und bist du dir bewusst, wenn du dich des Evangeliums schämst, dann schämst du dich letztendlich dessen, um den es im Evangelium geht. Das Evangelium ist nicht eine Sache, das Evangelium ist eine Person. Es ist Jesus Christus selbst. Schämen ist eine ernste Sache, nicht nur, dass es unangenehm ist. In Markus 8, Vers 38 heißt es, und das ist da, nachdem Jesus den Jüngern klarmacht, ja, er ist der Messias, er ist der, auf den sie gewartet haben, dann beruft er sie in die Jüngerschaft, erklärt ihnen den Preis der Jüngerschaft, um dann abzuschließen in Vers 38, Markus Kapitel 8, denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters und den heiligen Engeln. Mein lieber Freund, im Krieg mögen Tarnkappenbomber von Nutzen sein, aber im geistlichen Krieg, in den der Herr uns gestellt hat, ist keiner von uns dazu berufen, als Tarnkappenchrist unterwegs zu sein. Man muss uns sehen. Man muss uns schmecken. Schämen wir uns des Herrn und seiner Worte. Und Paulus schreibt ja den Thessalonichern, dass das Wort nicht allein oder das Evangelium nicht allein nur in Worten gekommen ist. Aber das Wort gehört dazu. Wenn das Wort dann eben in Treue gelehrt wird, dann geht damit geballte Kraft einher. Wiederum Vers 5, 1. Thessalonicher 1. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein. Nicht allein, aber das war definitiv da, sondern auch in Kraft. Und zwar in Kraft des Heiligen Geistes und in Gewissheit. Und das ist der zweite Punkt, der zur Verkündigung des Wortes gehört, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Denn ohne ihn passiert gar nichts. Wo das Evangelium verkündigt wird, da wird etwas geschehen. Denn der Geist wirkt in Kraft durch das Evangelium. Es ist ja Pfingsten. Und was verheißt Jesus zu Pfingsten? Was gebietet er den Jüngern? Apostelgeschichte 1,8. Er sagt ihnen, sie sollen in Jerusalem warten. Worauf? Aber ihr werdet Kraft empfangen. Kraft, weil wir zu schwach sind in uns selbst. Wozu und durch wen? Kraft, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Eine der Hauptaufgaben, die der Geist Gottes hat, der zu Pfingsten ausgegossen wurde, auf alle, die da glauben, ist, damit die, die da glauben, seine Zeugen sind. Wir können Pfingsten nicht davon trennen. Wir dürfen uns nicht versammeln, um Pfingsten zu gedenken und dabei verpassen, dass Jesus explizit sagt, ihr bekommt den Geist und ihr müsst warten, bis er kommt, weil von euch aus könnt ihr das nicht. Aber wenn er da ist, dann kräftigt er euch, um meine Zeugen zu sein. Nicht um uns seiner zu schämen, sondern seine Zeugen zu sein. 2. Timotheus 1, Vers 7 erinnert Paulus Timotheus. Timotheus war ein junger Mann, eher schüchtern, zurückhaltend, und erinnert ihn und dich und mich und sagt, Timotheus, wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der Geist. Er stärkt uns. Er ist es, der uns Gott, seine Wahrheit, den Nächsten, ja die Verlorenen lieben lässt, so wie Christus sie geliebt hat. Und er macht uns besonnen, damit wir die Dinge richtig sehen, richtig verstehen, einordnen können, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. In Jesaja 55, 11 lesen wir, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es sende. Nun, dieses Wort ist gesendet, 2. Korinther 2, 15 bis 16, um den einen ein Geruch vom Leben zum Leben und ja, für die anderen ein Geruch vom Tod zum Tod zu sein. Das ist so. Daran wird sich nichts ändern. Nun, wir freuen uns über die, denen es ein Geruch vom Leben zum Leben ist. Aber macht euch darauf gefasst, die meisten werden nicht diese Reaktion zeigen. Es ist ihnen ein Geruch vom Tod zum Tod und sie lassen es nicht wissen. Und deshalb sind wir aufgerufen, uns nicht zu schämen, uns nicht zu verstecken. Zur Verkündigung des Evangeliums gehört aber auch das Zeugnis des Verkündigers. Das Zeugnis des Verkündigers. Wiederum Vers 5, der zweite Teil. Und es war in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen. Zur Verkündigung des Evangeliums gehört das Zeugnis des Verkündigers, die Gewissheit des Verkündigers. Bist du selber wirklich aufrichtig, wenn du dich prüfst in deinem Herzen, zutiefst davon überzeugt, dass das Evangelium Kraft hat? Kannst du davon Zeugnis ablegen, weil du die verändernde Kraft dieses Evangeliums nicht nur darüber gelesen, sondern in deinem eigenen Leben erfahren hast, Zeuge wurdest, wie die Leben von anderen, die dieses Evangelium angenommen haben, verändert wurden? Kennst du es? Bist du mit der Lehre des Evangeliums vertraut? Und infolgedessen sprichst du mit Überzeugung und stehst gerade für dieses Evangelium? Oder verkrümmen wir uns lieber ein bisschen und sagen, naja, weißt du, ist ja auch eine gute Sache. Nein, das Evangelium ist nicht auch eine gute Sache. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand. Und wisst ihr, was er mit niemand meint? Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg und es gibt kein anderes Evangelium als das, das die Schrift uns präsentiert. Und diese Gewissheit gründet darin, dass du in diesem Evangelium wandelst oder eben einen würdigen Wandel hast, so wie Paulus hier sagt, ihr wisst, wie wir waren. Hansjörg hat es euch vorgelesen. Sie kamen nicht, um Menschen zu gefallen. Sie sagen, weder euch noch den anderen, spielt keine Rolle. Das ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu gefallen. Unsere Aufgabe ist, Gott, der uns mit dem Evangelium betraut hat, ihm treu zu dienen. Was er damit macht, das ist seine Sache. Und er beschreibt, wie sie waren, wie eine nährende Mutter, wie ein Vater, der seine Kinder erzieht. Ein Bild von Innigkeit, Verbundenheit, Wärme, Anteilnahme. Das ist ihr Zeugnis. Und er sagt, ihr wisst das doch. Ihr habt das gesehen, wie wir unter euch waren. Ganz speziell, Vers 8, hört genau hin. So da wir ein sehnliches Verlangen nach euch hatten. Nicht, naja, ich muss wohl dahin und wieder mal das Evangelium predigen. Nein, ein sehnliches Verlangen nach euch haben. Gefiel es uns wohl. Wir hatten Freude daran, weil wir ein Verlangen nach euch hatten, euch nicht allein das Evangelium Gottes, eben nicht nur das Wort, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen. Alles. Das ist der würdige Wandel. Und wieso? Was treibt sie an? weil ihr uns lieb geworden wart. Liebst du die Menschen? Liebst du die Verlorenen dieser Welt? Ach, möge der Herr uns eine Liebe schenken für die, die Christus nicht kennen. Eine Liebe, die uns von Furcht befreit und von einer Scham, für die es keinen Platz gibt. Denn es gibt nichts, absolut nichts, dessen wir uns schämen müssten in Bezug auf unseren Herrn. Dein Wandel, ganz einfach, wird entweder die Botschaft des Evangeliums, das Kraft hat, dein Wandel wird diese Botschaft entweder untermauern oder untergraben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Entweder untermauern oder untergraben. Und so können wir ein erstes Fazit ziehen: damit das Evangelium eben seine Kraft entfalten kann, muss es. Muss es verkündigt werden. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich hatte keine Ahnung vom Evangelium. Ich weiß, ist schwer vorzustellen für euch, ein langhaariger Hippie, als ich zum Glauben kam. Keine Ahnung von Jesus. Und wäre nicht jemand da gewesen, der es mir verkündigt und erklärt hätte, wie hätte ich es denn glauben sollen? Wie viele Leute sind da draußen, die keine Ahnung haben, wer Christus ist und was er für sie getan hat? Es muss verkündigt werden durch das Zeugnis des Wortes, unterstützt durch das Zeugnis des Geistes und das Zeugnis dessen, der es verkündigt. Das gehört alles zusammen. Und wo das geschieht und die Menschen diesem Aufruf Folge leisten, glauben, dort werden drei Grundwahrheiten einzementiert. Drei fundamentale Wahrheiten begleiten die Tatsache, wenn jemand zum Glauben kommt. Das ist der zweite Punkt. Was ist denn dieses Fundament des Evangeliums? Wenn ihr was bauen wollt, dann rate ich euch, ein gutes Fundament zu legen. Weil sonst könnt ihr das tollste Gebäude da oben drauf pflanzen. Es wird kaputt gehen und im schlimmsten Fall komplett einstürzen. Alles steht und fällt mit dem Fundament. Nun, was ist denn dieses Fundament des Evangeliums? Auch das finden wir in unserem Text in den Versen 2 bis 4, wo Paulus für die Thessalonicher dankt. Und Paulus' Dankgebet am Anfang dieses Briefes, das ist nicht einfach eine Höflichkeitsfloskel. So, naja, ich sage jetzt mal ein paar nette Dinge über euch, damit ihr mir dann auch zuhört. Nein, das ist ein aufrichtiger Dank, gewurzelt in einer Tatsache, die sichtbar ist, in diesem Fundament, das im Leben der Gläubigen zu Thessalonich erkennbar war. Die drei fundamentalen Merkmale einer echten Errettung, wenn jemand wirklich zum Glauben gekommen ist, sind eben erkennbar, so dass man auch dafür danken kann. Und ich bin mir bewusst, 1. Korinther 3,11 lehrt in Bezug auf dieses Fundament: denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das ist so. Doch es gibt, was fangen wir damit an, ganz ehrlich gesagt? Okay, das Fundament, welches ist Christus. Das ist ein netter Ausspruch, aber wir können uns wenig darunter vorstellen. Deshalb möchte ich euch aufzeigen, wie dieses Fundament beschaffen ist, welches die elementaren Bestandteile dieses Fundamentes sind. Und es sind gemäß dem Gebet von Paulus Glaube, Liebe, Hoffnung. Weil vorher, bevor ein Mensch errettet wird, hat er keinen Glauben, keine Ahnung von Liebe im biblischen Sinn. Und ganz ehrlich gesagt, ist er komplett ohne Hoffnung. Er ist ohne Hoffnung. Er hofft vielleicht, dass es irgendwie gut kommt. Aber wir haben eine Hoffnung, die gewiss ist. Es besteht kein Zweifel, dass da, wo das Wort auf einen guten Boden fällt, sich das Leben grundlegend fundamental von Boden auf verändern wird. Und ich möchte euch diese drei fundamentalen Merkmale des Evangeliums, echte Errettung, kurz erläutern, sie entfalten. Nämlich das erste, diese erste Tatsache ist, dass Christus das Fundament ist und legt für wahren Glauben. Und zwar, wie es hier heißt, Glaube, der Werke hat. Glauben, der Werke hat. Lass mich eins ganz klar sagen. Wir werden nicht errettet auf der Grundlage, dass wir die Werke tun, sondern weil wir errettet sind, werden die Werke folgen. Epheser 2 macht das ganz klar. Epheser 2, 8 bis 10, wo es heißt, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, okay? Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Er hat uns errettet, um diese Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Und das ist das, wofür Paulus zuerst dankt. Die Werke des Glaubens. Werke des Glaubens. Jakobus verdeutlicht das, wenn er sagt, dass der Glaube ohne Werke, wer vorgibt, Glauben zu haben, aber keine Werke, er sagt, Jakobus 2,14 und dann Vers 17 greift er das nochmal auf, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das ist kein Glaube. Das ist kein rettender Glaube. Nochmal, nicht die Werke retten dich, sondern das Gütesiegel, echte Errettung, sind Werke, ein verändertes Leben, weil diese Kraft des Evangeliums, wie wir sehen werden, nachher so klare Früchte bringt, so klar erkennbar ist, weil es nicht verborgen bleiben kann. Wie könnte es auch? Okay, das erste fundamentale Element des Evangeliums ist ein Glaube, der Werke hat. Zweitens, durch das Evangelium legt Christus das Fundament für Liebe, die sich einsetzt. Das ist das Zweite, was er hier nennt. Er sagt, gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühungen der Liebe. Wisst ihr, Liebe ist nicht primär ein Gefühl. Ich weiß, das wird uns die Welt weismachen. Aber Liebe, wie die Bibel sie definiert, äußert sich ganz praktisch an dem, was ich tue und an dem, was ich lasse. Jesus erklärt das klar und deutlich. Und er wiederholt es dreimal in der Abschiedsrede, an diesem letzten Abend, bevor er ans Kreuz geht, in diesem Raum, wo er mit den Jüngern ist und sie nochmal wirklich einordnet auf das, was kommt. Sie tröstet, sie ermutigt, damit sie ihren Dienst tun können. Elementare Wahrheiten einpflanzt. Und dort in Johannes 14, dieser Abschiedsrede, Vers 15, 21, 23, dreimal. Wisst ihr, warum er es dreimal sagt? Damit es jeder kapiert. Ja? Damit wir nicht beim ersten Mal, ups, überlesen. Zweites Mal, ups, schon wieder überlesen. Ach, was steht da? Was steht denn da? Was sagt Jesus? Das ist die Definition von Liebe. Und ich bin überzeugt, die meisten spontan herausgefordert, eine Definition von Liebe zu geben, würden nicht diese geben. Aber das ist sie, von Jesus selbst, aus seinem Mund. Wer mich liebt, hat ein schön warmes Gefühl im Bauch. Findet das unheimlich toll, wenn er über mich nachdenken kann. Was steht denn da? Wer mich liebt, was macht er? Ich höre euch so schlecht. Wie vorher beim Singen, ihr könnt doch. Was zeichnet jemand aus, der Christus liebt. Er hält seine Gebote. Gehorsam. Wer in aller Welt hätte gedacht, dass Liebe gehorsam ist? Bemühung der Liebe. Es sind ja nicht alle so liebenswert, oder? Wie du. Bei einigen muss man sich Mühe geben, sie zu lieben. Wisst ihr, an uns war nichts Liebenswertes. Der hat uns nicht geliebt, weil wir liebenswert waren. Römer sagt, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Keiner hat nach ihm gesucht. Alle sind untauglich, sagt Römer 1-3. Bemühungen der Liebe. Den Nächsten lieben. Ja, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und das geschieht nur durch die übernatürliche Kraft, die mit dem Geist zu Pfingsten kommt, wo es heißt, dass die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Oder wie es Johannes im 1. Johannesbrief sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Sonst wären wir unfähig zu lieben. Unfähig. Und es ist schwierig, zugegeben, Feinde zu lieben. Denen Gutes zu tun, die uns Böses tun. Die zu segnen, die uns fluchen. Und das können wir nicht auch uns. Aber mit ihm und durch die Kraft des Evangeliums können wir zumindest und müssen wir die Bemühungen unternehmen, so zu lieben, wie Christus geliebt hat. Und in 1. Johannes 3, 18 sagt Jesus, oder ein Johannes schreibt, Brüder, lasst uns nicht lieben mit Wort und Lippen allein, sondern, wie sollen wir lieben? In Tat, und zwar nicht einfach in Taten, die wir uns ausdenken, und Wahrheit. Seine Wahrheit. Weißt du, was die größte Liebestat ist, die du tun kannst? Gegründet in der Wahrheit des Wortes. Verlorenen Menschen das Evangelium verkünden. Was gibt es denn Besseres? Was für einen größeren Ausdruck von Liebe gibt es, als denen, die auf dem Weg in die Hölle sind, aufzuzeigen, wie sie errettet werden können? 1. Korinther 13, wir lesen es nicht, ein bekanntes Kapitel, wo die Liebe beschrieben wird, langmütig, sie erträgt alles, sie hofft, sie denkt das Beste vom Nächsten, sie erträgt Dinge, sie setzt sich ein. Bemühungen der Liebe, das ist fundamental für uns als Kinder Gottes. Und drittens, durch das Evangelium legt Christus das Fundament für eine Hoffnung. Für eine Hoffnung, die beständig ist, die anhält und die gewiss in Erfüllung geht. Denn früher waren wir alle, so wie Epheser sagt, Epheser 2, ich lese ab Vers 11, es sind Dinge, an die wir uns immer wieder erinnern müssen. Gerade auch heute, an eigentlich diesem Geburtstag der Gemeinde, zu Pfingsten wurde die Gemeinde geboren. Und was dürfen wir nicht vergessen? Epheser 2,11, deshalb erinnert euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse, der Verheißung, keine Hoffnung habend. Ohne Gott in dieser Welt. Mein lieber Freund, wer ohne Gott in dieser Welt ist, hat keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Wir aber, gemäß 1. Thessalonicher, haben Werke des Glaubens, Bemühungen der Liebe und das Ausharren der Hoffnung. Manchmal ist es schwierig, an dieser Hoffnung festzuhalten. Hoffnung. Römer 5 beschreibt das so. Römer 5, die Verse 3 bis 5. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, und die Hoffnung beschämt nicht, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Merkt ihr, wie diese Dinge alle zusammengehen? Die Liebe, die durch den Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, damit wir Hoffnung haben und ausharren, Bewährung, gerade in den schwierigen Zeiten. Und so ist es auch in Hebräer, wenn wir aufgerufen werden, Hebräer 10, 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Wieso sind wir aufgefordert, es festzuhalten? Weil wir in der Gefahr stehen, diese Hoffnung loszulassen, wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Und ja, es gibt schwierige Zeiten. Aber wir haben eine Hoffnung, die es festzuhalten gilt. Warum? Ganz einfach. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Auf die Hoffnung, die Gott gibt, könnt ihr zählen. Die ist nicht vage. Die wird sich gewiss erfüllen. Und so wollen wir sie festhalten. Oder wie es im Thessalonicher eben heißt, ausharren in dieser Hoffnung. Sie nicht wegwerfen, sondern uns daran klammern, weil sie von dem gegeben ist, der treu ist, der zuverlässig ist. Gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Und wenn der Same des Wortes Gottes, das Evangelium, eben jetzt auf guten Grund fällt, dann werden diese drei Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, zu den bestimmenden Elementen deines Lebens. Paulus unterstreicht dies auch im 1. Korinther 13, 13, wenn er schreibt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Das ist das Fundament. Glaube, Hoffnung, Liebe. Anhaltende, aufopfernde Liebe. Bemühung der Liebe, wie sie heißt, wird dich sowohl zu Glaubenswerken motivieren, wie auch befähigen. Es ist wie im Korintherbrief, die Liebe Christi drängt uns. 2. Korinther 5. Die Liebe zu Christus und die Liebe, die Christus uns gegeben hat, drängt uns, wie es dort heißt, Botschafter an seiner Stadt zu sein und zu rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Die feste Hoffnung auf Christus und sein ewiges Erlösungswerk werden dich auf dem Weg ans Ziel davor bewahren, auf der Strecke zu bleiben und aufzugeben. Und deshalb nochmal Hebräer 10, 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und auch am Ende des Thessalonicher Briefes lesen wir das, was wir am Anfang lesen. Es ist wie eine Klammer, dieses Fundament. Wir werden nochmal daran erinnert, am Ende des Briefes, weil diese Wahrheiten, die so fundamental sind, eben fundamental bleiben sollen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. 1. Thessalonicher 5, 8, fast am Ende des Briefes heißt es, wir aber, die wir dem Tag angehören, ein Bild dafür, dass wir Christus gehören, wollen nüchtern sein, richtig denken, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Glaube, Liebe, Hoffnung. Fundamental. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wenn nun durch die klare Verkündigung des Evangeliums Glaube, Liebe, Hoffnung als ein Merkmal des echten Glaubens sich einstellen, dann werden auf diesem Fundament oder in diesem guten Boden auch Früchte gedeihen, garantiert. Wie sehen diese Früchte aus? Das ist der dritte Punkt. Die Früchte des Evangeliums. Die Früchte des Evangeliums, das lesen wir in den Versen 6 bis 10. Und die erste Frucht des Evangeliums, dort wo dieses Evangelium seine Kraft entfaltet, Du bist und wirst immer mehr zu einem Jünger. Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Ein Jünger ist ein Lernender und ein Nachahmer. Er lernt, um das, was er gelernt hat, zu tun. Vergesst nicht, echte Weisheit wird auch von Jesus definiert. Und zwar sind die Weise, die das Wort Gottes hören und finden, ja, genau das sollte mein Nachbar tun. Der müsste das mal hören. Ja, wir lachen. Glückselig seid ihr, wenn ihr dieses wisst und es tut. Ich persönlich, das Evangelium, das Wort spricht immer zuallererst zu mir. Ich soll hören. Ich soll tun. Ich soll ein Jünger werden, ein Nachahmer des Herrn, wie es hier heißt. Du wirst und bist ein Jünger. Und das sieht man. Man merkt, wenn jemand Christus ähnlicher wird oder nicht. Ist ja klar, Früchte sieht man auch. Die Früchte sind ja nicht irgendwo im Baumstamm innen drin. Sie sind draußen und sie sind in der Regel farbig, damit jeder sie sieht. Die Natur von Früchten ist, dass sie sichtbar sind. Und so wird auch das sichtbar. Und das Kennzeichen dieser Jünger ist eben, dass sie Jesus, dem Herrn, nachahmen. Ihr seid Nachahmer geworden und die des Herrn. Wie ging das? Indem ihr das Wort aufgenommen habt. Sie haben ihm geglaubt und gehorcht. Weil nur so wirst du zu einem Nachahmer des Herrn. Das Wort, aber das Wort, das zuerst mal verkündigt werden will. Sie haben es angenommen und sie sind nachgefolgt in viel Drangsal. Wisst ihr, glauben, wenn alles gut läuft, das kann jeder. Aber echter Glaube zeigt sich da, ob wir festhalten an dieser Hoffnung, wenn es schwierig wird. Ja, und es gibt schwierige Dinge. Vergesst nicht, die Propheten wurden für ihren Glauben umgebracht. Die Apostel wurden für ihren Glauben umgebracht. Der Herr wurde für den Glauben, den er lehrte, umgebracht. Und der Herr erklärt seinen Jüngern, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist unsere Hoffnung. Wir werden Bedrängnis haben. 2. Timotheus 3,12. Alle aber, die Gott wohlgefällig leben wollen, werden Drangsal erleben. Das ist das, was wir hier lesen. Aber wenn diese Kraft des Evangeliums da ist, wenn wir dem Herrn nachfolgen, dann ist es so, und das ist so gewaltig. Hört euch das an. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, und zwar in viel Drangsal, mit Freude. Und zwar mit Freude des Heiligen Geistes. Du und ich, wir freuen uns nicht, wenn die Drangsale kommen. Ich wünsche sie auch niemandem. Aber sie werden kommen. Und wenn sie kommen, dann wird diese Kraft des Evangeliums entfaltet, weil es ein Evangelium ist, das das Zeugnis des Geistes trägt. Und wir können in Drangsalen Freude haben im Herrn. Seht ihr diese Kraft? Das ist nicht irgendeine Sache einfach. Dieses Evangelium ist revolutionär, es ist radikal, radikal von der Wurzel her verändert es das Leben. Und das kann nicht verborgen bleiben. Das sind die Früchte, die Leute sehen. Wenn eure Nachbarn mitbekommen, was in eurem Leben passiert und denken, eigentlich müsste man doch völlig verzweifeln und sie sehen, dass du immer noch dastehst, dann kannst du Zeugnis geben und sagen, weißt du, nicht, dass ich so ein toller Kerl werde oder so stark, aber ich habe einen starken Gott und ich habe eine Hoffnung. Seht ihr das? Das ist das, was hier in Thessalonich passiert ist. Das ist diese Kraft des Evangeliums, die uns Freude gibt in schwierigen Situationen. Die zweite Frucht, du bist nicht nur ein Jünger, du machst Jünger. Nicht nur du folgst nach, sondern du machst Jünger. Vers 7. Was ist die Folge dessen? dass sie das Wort aufgenommen haben in viel Drangsal mit Freude, Vers 7, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Du bist nicht nur ein Jünger, du machst Jünger. Und zwar ist es so, dass ein Jünger des Herrn nicht verborgen bleiben kann. Er ist eben nicht dieser Tarnkappen-Christ. Es heißt hier, das Wort ist erschollen. Okay? Es gibt ein hörbares Zeugnis. Aber es heißt hier auch, dass ihr allen zu Vorbildern geworden seid. Man sieht es auch. Audio- und Videozeugnis. Huh? Die Leute hören das Evangelium. Und sie sehen es, wie ich gesagt habe. Dein, mein Leben wird dieses Zeugnis entweder untermauern oder untergraben. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis. Das Wort ist erschollen, sie sind zu Vorbildern geworden und euer Glaube, heißt es dann weiter, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Euer Glaube an Gott, das ist nicht nur das Tun des Glaubens, sondern der Inhalt des Glaubens. Die Lehre, der Glaube steht oft auch für das, was Glaube ausmacht. Wir müssen ja wissen, woran wir glauben, sonst können wir gar nicht glauben. Es geht um den Inhalt und es heißt, dieser Inhalt ist ausgebreitet worden. Man könnte auch übersetzen, er ist hinausgedrungen, weil er gar nicht verborgen bleiben konnte. Und sie haben erklärt, ausgebreitet, wie sich dieses Evangelium verhält, was es damit auf sich hat. Und die praktischen Auswirkungen davon, absolut gewaltig. Ich weiß nicht, ob ihr eine Karte vor euch habt. Achaia und Mazedonien. Achaia und Mazedonien ist Griechenland, das heutige Griechenland, kein kleines Land. Paulus sagt, euer Glaube, euer Zeugnis in Wort und Wandel, gelehrt und gelebt, hat sich nicht nur in ganz Griechenland, sondern an jedem Ort ausgebreitet. Der gesamte Mittelmeerraum, die zivilisierte Welt der damaligen Zeit wusste, was da in Thessalonich passiert ist. Wow. Und das, ohne Flugzeug, ohne Hochgeschwindigkeitszüge, ohne Handy, ohne soziale Netzwerke, ohne diesen ganzen modernen Plunder, den man ja auch nutzen kann. Aber weißt du, was Gott wirklich nutzt, damit sein Evangelium ausgebreitet wird und seine Kraft entfaltet? Man kann diese Dinge ja alle nutzen, aber das war, ist und bleibt so. Das Evangelium breitet sich aus durch Menschen, deren Leben verändert wurde, durch diese Kraft des Evangeliums. Und die das bezeugen in Wort und Wandel. Es ist absolut verblüffend. Und das ist eine sehr kurze Zeit, in der das passiert. Wir sprechen hier nicht von Jahrzehnten. Das waren ein paar Jahre. Nochmal, ohne moderne Kommunikations- oder Transportmittel hat sich dieses Evangelium, dieses Zeugnis, mehr oder weniger im gesamten Mittelmeerraum ausgebreitet. Wenn das nicht Kraft ist, oder heute würde man sagen Power. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und dieses Zeugnis war so stark, weil es untermauert wurde durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, der uns Kraft gibt. Und ganz praktisch, nur einige Beispiele noch, weil wir müssen sie irgendwo festmachen. Weil Paulus macht das auch. Wie hat sich denn das Leben praktisch verändert? Hört mal zu. Paulus sagt, wir müssen gar nichts mehr sagen, weil, Ende Vers 8, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn, jetzt kommt die Begründung, warum müssen sie nichts sagen? Warum muss Paulus da nichts mehr erklären? Denn, Sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Weg von den Götzen, hin zu Gott. Was sind deine Götzen, denen du dienst? Wisst ihr, was ein Götze ist? Ist ganz einfach. Alles, was du mehr liebst als Gott, qualifiziert sich als Götze. Und ich kann dir sagen, wie du herausfindest, was du liebst. Für die Dinge, die du liebst, hast du Zeit und Geld. Ist so. Hört sich vielleicht hart an, aber es ist so. Das, was du liebst, für das wirst du immer Zeit finden und ohne zu zögern dein Geld dafür ausgeben. Hier haben sie sich von diesen Götzen getrennt. Sie haben aufgeräumt. Weil wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Es geht nicht. Das ist ein Unding. Sie haben sich abgewendet von den Götzen hin zum lebendigen, wahren Gott. Götzen sind tot und lügen, denn sie versprechen dir etwas zu geben, was sie nicht können. Und das ist das Bild. Weg von dem toten Lügenzeugs hin zu dem lebendigen, wahren Gott, um ihm zu dienen. Das ist deine und meine Berufung. Das ist nicht eine Pflicht, das ist ein Vorrecht, Gott zu dienen. Möge uns aufzeigen, wo die Götzen sind, dass wir aufräumen mit diesem Plunder, der tot ist. Lügen verbreitet, alles verspricht und nichts hält. Das haben die Leute gesehen. Das war ihr Zeugnis. Und wo das Evangelium eben seine Kraft entfaltet, da wird das Leben so grundlegend verändert, dass es nicht verborgen bleiben kann. Man sieht es. Licht und Salz. Licht siehst du. Selbst die kleinste Flamme siehst du, wenn es dunkel ist. Und Salz, naja, ich hoffe, hier ist keins drin. Die kleinste Prise Salz hier drin. Die kleinste, du würdest sie schmecken. Schmeckt man uns? Sieht man uns? Wisst ihr, wer zum Herrn kommt, hat einen anderen Herrn. Soll ich es nochmal sagen? Wer zum Herrn kommt, hat einen anderen Herrn. Und Herren haben wir, damit wir ihnen dienen. Genau das steht hier. Sie sind zu dem wahren, lebendigen Gott gekommen, zum Herrn der Herren, um ihm zu dienen. Und zwar so, wie er es will. So, wie wir es in seinem Wort finden. Damit wir die Werke tun, die er vorbereitet hat. Damit sie ihn verherrlichen. Und ein letztes Merkmal dieser Kraft des Evangeliums, eine letzte Frucht. Wie herrlich. Während wir das tun, werden wir in Drangsal mit Freude dem Herrn dienen. Vers 10. Warten wir auf die Wiederkunft dieses Herrn. Vers 10. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Wir warten nicht einfach rum, bis er kommt. Wir dienen dem Herrn. Und wir warten auf einen lebendigen Gott. Denn Jesus ist nicht tot. Er ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren und hat zu Pfingsten seinen Geist gesandt. Er kommt wieder. Und wir werden daran erinnert. Was für eine Hoffnung. Wiederum in der Abschiedsrede, Johannes 14, 1-3, sagt den Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt. Mann, stell dir vor, die Jünger, 3 Jahre waren sie mit Jesus zusammen. Du bist der Messias. Und jetzt sagt er, ich gehe weg. Ich sterbe. Denkst du, dass das Grund ist, bestürzt zu sein? Wie willst du diese armen Kerle, diese Jünger trösten? Wie willst du ihnen Hoffnung geben? Du, der Messias, du gehst weg. Und deshalb sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt. Denn ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und wenn ich hingehe, dann komme ich auch wieder, damit ihr seid, wo ich bin. Ja, der Herr will, dass du bist, wo er ist. Und wenn wir das Abendmahl feiern, werden wir daran erinnert, 1. Korinther 11, 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und er kommt wieder. Wenn wir das wirklich glauben, wenn das unsere Hoffnung ist, dann gilt Folgendes. 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, wenn er kommt. Und jetzt, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, wenn du wirklich in der Hoffnung der Wiederkunft des Herrn lebst, hat das Folgendes zur Konsequenz. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wir warten nicht einfach, bis er kommt, sondern wir dienen dem wahren, lebendigen Gott, indem wir mit den Götzen aufräumen. Raus mit diesem toten Lügenzeugs, bis er wieder kommt. Das ist die Kraft des Evangeliums, deren wir uns nicht zu schämen brauchen. Nein, wir dürfen uns nicht schämen. Herr, vergib uns, wo wir uns geschämt haben, uns versteckt haben, in den Tarnmodus gegangen sind. Christus kommt wieder, um die zu ihm zu holen, die die Kraft dieses Evangeliums erfahren haben. Wenn du Fragen hast zu diesem Evangelium, wie du errettet werden kannst, oder wenn du Zweifel hast und denkst, ich sehe das nicht wirklich in meinem Leben, diese Frucht, die durch die Kraft des Evangeliums entfaltet wird, oder wenn du es besser kennenlernen möchtest, dann komm auf die Brüder hier vom Mitternachtsruf zu. Frag sie, lass das nicht einfach stehen und geh heim und denk, es wird sich wohl irgendwie lösen. Dann komm, stell die Fragen. Wir helfen euch gerne weiter. Zögere wirklich nicht. Und wenn diese Früchte in deinem Leben sichtbar sind, und ich gehe davon aus, dass es bei vielen von euch der Fall ist, dann halte fest daran. Halte fest am Glauben, halte fest an dieser Liebe, halte fest an der Hoffnung, an diesen fundamentalen Wahrheiten des Evangeliums und grabe deine Wurzeln tief hinein in diese fundamentalen Wahrheiten, in diesen guten Boden, damit, wie es im Psalm 1 heißt, du ein Baum bist, der zu jeder Jahreszeit seine Frucht trägt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Halte daran fest und danke Gott für diese Rettung, die er wirkt, für diese Kraft des Evangeliums, die dich rettet, dich heiligt und wenn die Zeit da ist, verherrlicht vor das Angesicht des Herrn stellen wird. Lass mich zum Abschluss nochmal die Worte aus Apostelgeschichte lesen, die uns daran erinnern, dass das ist, worum es nicht nur bei Pfingsten geht, da hat's nur begonnen. Und seit da ist das unsere Aufgabe. Was ist es? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Amen. Lass mich beten. Treuer Gott und Vater, vergib uns für all die Male, wo wir uns geschämt haben des Evangeliums, letztendlich, wo wir uns geschämt haben für dich, Herr Jesus Christus. Vergib uns, nimm uns Menschenfurcht und lass uns in Gottesfurcht wandeln. Denn Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Und Weisheit bedeutet nichts anderes, als von dir lernen, um auf dich zu hören, damit unsere Liebe zum Ausdruck kommt im Gehorsam dir gegenüber. Und du hast uns ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, deinem Wort und deinem Geist, damit wir deine Zeugen sein können. Herr, hilf uns, und wir bitten auch, dass wir erleben dürfen, hoffentlich, wie noch viele Menschen errettet werden und die Kraft dieses Evangeliums in ihrem Leben zur Entfaltung kommt. Doch unsere Aufgabe ist Säen und Gießen. Wachstum schenkst du. Wir wollen treu säen und gießen zu deiner Ehre. Amen.